Konkret bedeutet das, dass sozusagen im Umfeld, im Wohnumfeld, in der Innenstadt, aber auch an Orten, wo sich Antifaschistinnen getroffen haben und immer noch auch treffen, über sehr lange Zeit Neonazis ihre Propaganda in Form von Aufklebern, in Form von Graffiti verbreitet haben und damit unter anderem die Hoheit versucht haben, in diesen Räumen, also in diesen Vierteln bzw. in diesen Straßen zu übernehmen und damit natürlich auch Angst auszuüben. Wenn in meinem Wohnumfeld Aufkleber mit Antifa ins Arbeitslager beispielsweise angebracht werden oder, wie es auch vorgekommen ist, eine Morddrohung direkt an einer Wand des Hauses, in dem ich wohne, mit meinem Namen da drin, dann erzeugt das natürlich eine sehr hohe Bedrohungsform, eine sehr hohe Angst. Das war sozusagen Schritt 1. Schritt 2, eine zunehmende Anzahl von extrem rechten Veranstaltungen, also das hängt dann zusammen mit insbesondere dem sogenannten Kieler Volkshaus in Eisenach und dass die Neonazis auf eine eigene Immobilie neben dem Bullseye noch eine weitere Immobilie zurückgreifen konnten, in der sie, ja, angefangen von der letzte Pfleger von Rudolf Hess redet über den Friedensflieger, in Anführungszeichen Rudolf Hess, und darüber, dass sozusagen das Dritte Reich ja gar nicht so schlimm gewesen wäre, bis hin zu Konzerten, also Rechtsrockkonzerten, die zur Unterstützung von Combat-18 dienen, oder eben auch die mehrfach verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck. Zu diesen Veranstaltungen sammeln sich dann Neonazis, die nicht nur aus Eisenach kommen, relativ zentrumsnah, weil dieses Kieler Volkshaus ist ja fast im Zentrum, also ein paar Minuten fußläufig entfernt, und sind vor den Veranstaltungen und nochmal mehr, und das ist dann sozusagen der dritte Schritt, nach den Veranstaltungen in Eisenach unterwegs und dort eben unterwegs, nicht um in Ruhe nach Hause zu gehen oder um in Ruhe noch irgendwo ein Bier zu trinken, sondern um Menschen anzugreifen und Menschen zu überfallen. Das haben sie auch regelmäßig gemacht, also körperliche Übergriffe, wo auch Leute verletzt wurden, aber auch eine massive Form von Sachbeschädigung, also das beispielsweise des Rosalux, einer der Orte, an dem sich alternative Leute in Eisenach treffen können. Ich weiß gar nicht, wie oft bei denen die Scheibe eingeschmissen war, 5-mal, 10-mal, irgendwas in der Richtung. Und parallel ist feststellbar, dass trotzdem immer wieder Antifaschistinnen darauf aufmerksam machen, versuchen damit an die Öffentlichkeit zu kommen, auch darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur sie betrifft, sondern dass es auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, betrifft, dass das in der Stadtgesellschaft, aber noch mal mehr auch bei den Sicherheitsbehörden überhaupt nicht die Notwendigkeit des Vorgehens erzeugt, die sinnvoll und dringend geboten gewesen wäre. Ja, und dann, klar, ne, gibt noch weitere Sachen, angefangen von Kampfsporttrainings, die es gegeben hat, Schießtrainings, die es gegeben hat, die ja auch öffentlich nachvollziehbar waren für Menschen, die sich mit der rechten Szene beschäftigen. Da war sozusagen die Radikalisierung, sage ich jetzt mal, bis hin zu einer absolut militanten Struktur, die war nachvollziehbar, wenn man sich darum nur ein bisschen gekümmert hat. Darum gekümmert hat sich leider, haben sich leider nicht diejenigen, die zuständig sind, darum gekümmert haben sich diejenigen, die das Gewaltmonopol innehaben, auch nicht.
Ja, auf die Kritik an den sogenannten Sicherheitsbehörden da in Bezug auf Eisenach würde ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Du hast es jetzt schon gesagt, 2 Immobilien in Eisenach sind in den Händen von extrem Rechten. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat mal in einem Forschungsbericht gesagt, dass Extremrechte in Eisenach über Jahrzehnte eine Raumergreifungsstrategie verfolgt haben. Vielleicht ist es ja so ein bisschen Teil davon, da Immobilien auch in Zentrumsnähe zu besitzen. Wie ist denn Eisenach im Thüringer Vergleich einzuordnen? Ist Eisenach eine besonders rechte Stadt?
Naja, ich würde sagen, wenn man es mit allen Thüringer Städten vergleicht, gibt es natürlich Unterschiede. Wenn man es mit den Thüringer Städten vergleicht, in denen Neonazis Immobilien haben, gibt es keinen wirklichen Unterschied. Also das Unterscheidungskriterium ist schon festzumachen anhand der Immobilien. Und da sticht natürlich heraus, dass Eisenach nicht nur eine Immobilie hat, sondern 2 Immobilien hat und sich dann dort auch Strukturen ansiedeln, Führungspersonen ansiedeln und es eben zu dieser gehäuften Anzahl von Übergriffen und Ähnlichem mehr kommt. Das kann man aber in einer ähnlichen Form konnte man das beobachten und kann man das immer noch beobachten in Erfurt. Da gibt es auch Immobilien, die die rechte Szene in der Vergangenheit unproblematisch nutzen konnte und wo es eben auch massive Übergriffe gegeben hat. Ähnlich ist es in, gut, jetzt Kloster Vesra ist nochmal eine Ausnahme mit der dortigen Gaststätte, aber beispielsweise in Sonneberg, wo Neonazis einen Ort nutzen konnten, an dem sie Konzerte machen konnten. Das heißt, man kann es dann vergleichen, wenn Immobilien der rechten Szene vorhanden sind. Die Städte, in denen keine Immobilien der rechten Szene vorhanden sind, da gibt es schon nochmal einen enormen Unterschied.
Mhm. Und um jetzt nochmal nach Eisenach zu schauen, wie geht denn die Stadt damit um? Gab es da von Seiten der Stadt Versuche, das zu verhindern, dass diese Immobilien von extrem Rechten gekauft würden und immer noch in deren Besitz sind?
Naja, das Problem ist, dass das Flieder Volkshaus von sozusagen einem Strohmann erworben wurde und die Stadt Eisenach gar nicht durch die zuständigen Sicherheitsbehörden alias das selbst sich erklärende Frühwarnsystem, den Verfassungsschutz in Thüringen gewarnt wurde, dass dort Neonazis eine Immobilie kaufen, sondern das haben Antifaschistinnen gemacht und die Stadt Eisenach informiert. Das war dann allerdings schon zu spät. Also als die Antifaschistinnen es mitbekommen hatten, war der Vertrag, glaube ich, kurz vorher, wenige Tage vorher unterzeichnet. Und da war sozusagen die Variante, dass die Stadt Eisenach noch eingreift, auch schon vorbei, schon geschehen. Was die Stadt Eisenach anfangs zumindest versucht hat, war durch beispielsweise erhöhte Kontrollen dagegen vorzugehen oder eben auch zu schauen, kann man im Umfeld was machen, kann man Veranstaltungen untersagen. Das ist leider nicht so geschehen, wie ich es mir gewünscht hätte. Eine dritte Sache, die es gegeben hat, die ich bis heute kritisiere, es gab vor, ich glaube 2017 war das, gab es dann den Versuch, dass man die extrem rechten Neonazis wieder versucht, ein bisschen stärker einzubinden in die Stadtgesellschaft. Man hat ein Graffiti-Projekt gemacht, um diesen ständigen Sachbeschädigungen sozusagen, die es in der Stadt gegeben hat, etwas entgegenzusetzen und hat eine Unterführung bunt gesprüht und bei dieser Graffiti-Aktion war dann eben einer der führenden militanten Neonazis mit dabei und hat sozusagen eine Legitimation in einem gewissen Sinne oder einen Freispruch, ein Zurückholen in die Gesellschaft bekommen durch dieses Vorgehen. Also es war Wahnsinn, das hatte schon was von akzeptierender Jugendarbeit der 90er Jahre, wo man Neonazis eine Graffiti-Dose, gut in den 90ern war es vielleicht irgendwas anderes, in die Hand gegeben hat und damit meinte, das Problem würde sich erledigen und hätte sich erledigt. Und 2019 bei der Antifa-Demonstration, ich sag jetzt mal, gab es von der Stadt jetzt auch nicht die Unterstützung, die ich mir vorgestellt und gewünscht hätte. Und das nochmal mehr angesichts dessen, dass ja die Stadt durch eine linke Bürgermeisterin regiert wird.
Akzeptierende Erwachsenenarbeit ist mir dazu gerade eingefallen.
Das stimmt.
Du hast ja auch schon die Rolle von Kampfsport angesprochen. Es gibt jetzt eine bestimmte Kampfsportgruppe mit dem Namen Knockout 51, die kurz vor dem Urteil im Antifa-Ost-Verfahren ist es bekannt geworden, dass die Generalbundesanwaltschaft Anklage erhebt gegen Mitglieder dieser Gruppe, unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Und einer der Angeklagten ist Leon Ringel, Betreiber der Nazi-Kneipe Bullseye in Eisenach und Zeuge im Antifa-Ost-Verfahren. Was ist denn das für ein Typ und was hat er die letzten Jahre so gemacht?
Ich würde sagen, das ist einer der gefährlichsten Neonazis in Eisenach und im Umland gewesen, der dann auch von Eisenach ausgehend mit seinen Kameraden losgeschwärmt ist, um Übergriffe in anderen Städten zu begehen, um Aufmärsche der rechten Szene zu nutzen, um sowohl Antifaschistinnen anzugreifen, als auch dann folgend Polizeibeamtinnen anzugreifen. Er ist die Führungsperson von Knockout 51, also wir nennen sie Knockout 51, Knockout 51, klar wäre logisch aufgrund des Englischen, aber in Thüringen sind die als Knockout 51 sozusagen in die Geschichte eingegangen. Der hatte, bevor es Knockout 51 gegeben hat, war der in anderen extremrechten Strukturen aktiv, von Nationaler Aufbau über antikapitalistisches Kollektiv, das sozusagen Knockout 51 ist gar nicht der Anfang oder der Beginn des Ganzen, sondern die Spitze der militanten Neonazi-Szene in Eisenach in den vergangenen Jahren gewesen. Er, wie gesagt, als Führungsfigur hat zum einen junge Neonazis angeworben, hat Regularien aufgestellt, wie man Teil dieser militanten Kampfsportstruktur Knockout 51 werden kann. Es ging los mit Körpergewicht, über man hat ein Messer bei sich zu tragen, man hat bestimmte Übergriffe zu begehen, man hat einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, man hat die T-Shirts dann auch zu tragen zu bestimmten Veranstaltungen und so weiter. Er selber hat für diese Kampfsporttrainings auch im Flieder Volkshaus die Kontakte dorthin genutzt und hat ja im Flieder Volkshaus, das sozusagen diese Immobilie, die ja der NPD zugeschrieben ist, mit der NPD bzw. mit Patrick Wieschke von der NPD gemeinsam auch ja ideologisierende Veranstaltungen für die rechte Szene gemacht, wo dann eben die Knockout 51 Leute wieder mit dabei waren. Ansonsten ist er, also ich würde schon sagen, dafür bekannt, dass er keinerlei Hemmschwelle hat, wenn es um Gewalt geht. Aus seiner Familie ist zu hören, dass er bereits als junger Jugendlicher, fast noch Kind, selber auch schon mit Formen von Sprengstoffen herumgespielt hat und dass das für ihn sozusagen immer eine Art Kick gewesen wäre, auch Gewalt auszuüben und Sachen zu zerstören. Ansonsten ist ja bei Leon Ringel noch relevant, dass er nicht nur bei Knockout 51 angebunden ist und diese Struktur aufgebaut hat, sondern dass er sich auch im Forum der Atomwaffendivision um ja Bekanntschaften, Verbindungen, Netzwerke bemüht hat, sag ich jetzt mal, und da unter anderem sein Interesse für die Atomwaffendivision ganz klar geäußert hat. Und die Atomwaffendivision, für die, die es nicht auf dem Schirm haben, sind ja in den USA dafür auch berüchtigt, dass sie eben Menschen umbringen und dass sie aufgrund der Ideologie Leute zu freiwillig sozusagen erklären und sie auf die Abschussliste setzen. Auch das muss man bei Leon Ringel mit bedenken. Also der hat auch seine Kneipe mit für Veranstaltungen der Neonazi-Szene zur Verfügung gestellt, für Rechtsrockkonzerte mit zur Verfügung gestellt. Das war auch keine und ist auch keine. Die Kneipe gibt es ja weiterhin, die macht aktuell seine Mutter. Das ist keine normale Kneipe, wo man einfach mal ein Bier trinken geht, sondern das ist ein Treffpunkt der Neonazi-Szene, der jüngeren militanten Neonazi-Szene, aber eben auch der älteren Gesetzten, die das Ganze gegebenenfalls noch befeuern und auch antreiben.
Wir sprechen hier über Eisenach in Thüringen. Du hast gerade schon gesagt, hier Atomwaffendivision gibt es auf jeden Fall auch eine Verbindung von Leon Ringel dorthin. Die Generalbundesanwaltschaft schreibt in ihrer Anklageschrift wegen Knockout 51 ja auch, dass die Mitglieder seit 2021 gezielt die Auseinandersetzung mit Linken gesucht haben sollen, um als Selbstverteidigung getarnt tödlich wirkende Gewalt anwenden zu können. Warum kommt denn die Anklage gegen Knockout 51 jetzt? Und wie sind die Sicherheitsbehörden vielleicht auch in den letzten Jahren mit den extrem rechten Aktivitäten in Eisenach umgegangen?
Also ich bin keine Juristin, aber wenn ich das politisch einordne, dann fällt mir als erstes auf, dass in der Anklageschrift gegen Leon Ringel und die anderen drei Neonazis die Straftaten, die ihnen vorgeworfen werden, im Jahr 2020 beginnen. Wenn ich mir anschaue, welche Straftaten es in den Jahren vorher gegeben hat, allein bis ins Jahr 2018 hinein über 60 Straftaten, darunter Verstoß gegen Waffengesetz, schwere Körperverletzungen und eben enorm auch viele Sachbeschädigungen, dann finde ich schon, muss man die Frage stellen, warum beginnt denn die Anklage mit der Auflistung von Straftaten, die Knockout 51 zugerechnet werden, erst im Jahr 2020? Und ich finde, wie gesagt, ich bin jetzt keine Juristin, sondern ich ordne das politisch ein. Ich finde keine andere Erklärung, als dass man, wenn man 2019 oder 2018 oder 2017 begonnen hätte, die Straftaten aufzulisten und die jetzt auch mit anzuklagen, zum einen hätte eingestehen müssen, dass man eben als Staat, der das Gewaltmonopol innehat, viel früher hätte reagieren müssen und viel früher hätte zugreifen müssen und damit eben auch entsprechende Straftaten hätte verhindern können. Das ist Punkt 1. Punkt 2, weil man damit eingestanden hätte, dass sozusagen der Staat, der das Gewaltmonopol innehat, das Gewaltmonopol nicht ausgeübt hat und sich damit auch im Prozess, im Antifa-Ost-Prozess die Frage gestellt hätte, möglicherweise, was macht man denn, wenn die Struktur, die das Gewaltmonopol innehat, das Gewaltmonopol über Jahre nicht ausübt? Also sozusagen auch eine Frage, finde ich, die sich die Gesellschaft angesichts Eisenach stellen muss. Geht mir nicht um eine Legitimation von Gewalttaten, sondern es geht mir wirklich darum, in Eisenach hat über Jahre das Gewaltmonopol, das Monopol der Gewalt nicht ausgeübt und hat zugesehen, so wie auch große Teile der Gesellschaft zugesehen haben, wie in Eisenach mit Antifaschistinnen umgegangen wurde durch Neonazis, wie aber auch mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, durch Neonazis umgegangen wurde. Und sie haben nichts gemacht, sie haben nicht eingeschritten. Und ich würde schon sagen, dass die Anklageschrift erst im Jahr 2020 beginnt, ist zum einen der politische, der juristisch-politische, wie auch immer, Versuch sozusagen, die Zeit vorher zu ignorieren und damit keine Fehler einzugestehen, die seitens der Sicherheitsbehörden, seitens des Staates geschehen sind, ist zum zweiten aber auch, dass die Anklage dann eben erst letztes Jahr gekommen ist, kurz nachdem Leon Ringel im Antifa-Ost-Prozess ausgesagt hat, ist der Versuch, seine Aussage im Antifa-Ost-Prozess als glaubwürdig, als authentisch, als sozusagen legitim einzuordnen, das ist ja dann auch durch Staatsanwaltschaft und Richter im Antifa-Ost-Prozess geschehen. Nämlich, dass man sagt, die Aussagen waren glaubwürdig, wir haben keinen Zweifel an dem, was hier gesagt wird, wo ich definitiv sagen würde, also Leon Ringel mit den Strukturen, die er aufgebaut hat, mit den Taten, die er in den Jahren vorher begangen hat, mit der Ideologie, die er vertritt, mit dem Hakenkreuz, das er tätowiert hat. Sorry, aber Leon Ringel ist kein glaubwürdiger Zeuge gegen Antifaschistinnen und das schon allein deswegen, weil Leon Ringel alles dafür tut, inklusive der Anwendung von Gewalt, um Antifaschistinnen zu schaden. Und das muss man in so einem Prozess mit einbeziehen und einberechnen. Das hat man ganz bewusst im Antifa-Ost-Prozess meines Erachtens nicht gemacht.
Um jetzt noch einmal kurz den Blick zu weiten und auf ganz Thüringen zu schauen, da gab es im vergangenen Jahr durchschnittlich 3 Fälle rechter und rassistischer Gewalt pro Woche. Das ergeben die Statistiken der Opferberatungsstelle ESRA. Das ist die höchste Zahl an Angriffen, die je in Thüringen durch unabhängiges Monitoring registriert wurden. Und die Dunkelziffer, kann man von ausgehen, dürfte noch höher liegen. ESRA spricht da in dem Zusammenhang von einer neuen Mobilisierungswelle von rechts, die sich seit Jahren abzeichnen würde. Siehst du das auch so oder wie erklärt sich dieser Anstieg rechter Gewalt in Thüringen gerade?
Na, ich würde da ESRA komplett zustimmen. Und am Ende ist ja das Schlimme, dass ESRA, aber auch andere Strukturen bereits vor Jahren genau davor gewarnt haben und darauf hingewiesen haben, was passiert, wenn rechten Strukturen nicht die Konsequenzen entgegengesetzt werden, die sie verdient hätten. Was aber auch passiert, wenn, wie in Thüringen zu beobachten, die AfD, und hier handelt es sich ja um die Höcke-AfD, von Wahlumfrage zu Wahlumfrage stärker wird und immer mehr Politiker aus dem sogenannten demokratischen Spektrum meinen, man könne ja mit denen verhandeln, man könne ja mit denen gemeinsam auch Politik machen, wie ja jetzt erst kürzlich wieder Teile der CDU in Thüringen. Hinzu kommt, dass wir mittlerweile in der Situation sind, dass Kinder der Neonazis der 90er, also die Neonazis der Baseballschlägerjahre, die Neonazis der 90er Jahre, die haben mittlerweile Kinder im Alter von 18, 19, 20, irgend sowas in der Richtung. Und mittlerweile sind sozusagen die Eltern gemeinsam mit den Kindern bei entsprechenden Aktionen unterwegs. Die Kinder sind dann eher diejenigen, die zuschlagen und Gewalt ausüben, auch weil sie das als Positiverfahrung von ihren Neonazi-Eltern vermittelt bekommen haben und weiterhin vermittelt bekommen. Und die Eltern sind diejenigen, die die Befeuerung, den ideologischen Unterbau und die Legitimation für die Taten der Kinder mitgeben. Also ich glaube sogar, dass es in Thüringen noch schlimmer werden wird und dass auch die nächste Statistik, die ESRA vorlegen wird, keine Beruhigung der Situation darstellt, sondern eine weitere Eskalation.